Herzlich willkommen zum OMR-Podcast. Diese Woche unser Partner, die Kollegen von JOM, eine der größeren unabhängigen Mediaagenturen mit Standort hier in Hamburg und in Düsseldorf. Ich kenne die Kollegen schon viele Jahre, sagen von sich selber, und das ist auch sehr glaubwürdig, sie sind komplett kanaluneitel, also können sehr, sehr objektiv entscheiden, wo das Werbegeld, das ihnen ihre Kunden anvertrauen, investiert werden soll. Ihre Spezialität ist der Bereich SEA, also Paid Search bei Google oder auf anderen Plattformen. Und da bieten sie jetzt ein neues Produkt an, das sogenannte JOM SEA Audit. Also sie gucken sich euch als Advertiser gemeint, eure Google-Accounts an und prüfen, was könnte man da besser machen, wie sind die Kampagnenstruktur, Geburtsstrategien, Qualitätsfaktoren und so weiter. Aber vor allen Dingen auch, wie werden Themen wie Grenzkosten mit einbezogen. Sie sagen, dass häufig SEA bei Advertisern mittlerweile überbudgetiert wird. Das wird Google wahrscheinlich gar nicht so gerne hören. Aber dass man da eine höhere Effizienz rausholen kann aus den SEA-Töpfen. Und weil sie davon so überzeugt sind, sagen sie, okay, wir legen mal los und ihr müsst uns auch nur bezahlen, wenn wir wirklich ganz konkret signifikante Einsparpotenziale aufzeigen können, also erfolgsabhängige Bezahlung. Das klingt aber spannend. Ich kann euch den Kollegen empfehlen, der es dort macht. Simon Tsui heißt der. Kontakt sehr gerne über uns oder über yom-group.com/omr. Viel Spaß!
Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Diese Woche eine Folge, die eigentlich längst überfällig ist, sozusagen in unserer Hamburg-Trilogie kommt der nächste Teil. Der Hamburger Unternehmer oder Internetunternehmer schlechthin, Gründer von Xing, mittlerweile sogar Telekom-Aufsichtsrat, Multiunternehmer, kann man glaube ich sagen. Hi, Lars Hinrichs.
Hallo Philipp, ich wusste gar nicht, dass man hier so schreien muss in diesem kleinen Raum, aber...
Das mache ich immer so zur Eröffnung, dann wird's lockerer. Also, ja, wir haben uns ja erst eigentlich erstaunlich spät kennengelernt, vor ein paar Wochen erst. Glücklicherweise hast du ein bisschen unterstützt bei OMR. Und ich habe natürlich deine Geschichte aus der Ferne verfolgt. Ich glaube, die meisten kennen dich seit Xing. Was war dein Leben vor Xing?
Also erstmal liegt es nicht natürlich an mir, sondern eigentlich an dir. Du hast mir keinen Kontakt-Request bei Xing geschickt. Auch als ich den Namen geändert habe von OpenBC zu Xing, habe ich ja halt irgendwie 10.000 Nachrichten geschickt. Auch da habe ich dich nicht gefunden. Insofern, okay, also es gab natürlich ein Leben vor Xing. Xing war also indirekt oder direkt meine dritte Firma. Ja, ich glaube, meine erste Firma habe ich gegründet während der Schulzeit, als ich so einen kleinen Webshop hatte und Firmen beraten habe, wie sie ins Internet gehen. Und das war eigentlich mit einer der Key Lessons, die ich gelernt habe. Ich habe einen Auftrag bekommen, ein Konzept zu schreiben, wie geht eine Hamburger Firma ins Internet. Das war so 93, 94, also noch relativ früh. Und da ich seit 89 das erste Mal im Internet war, das war noch mit einem 300-Baud-Akustikkoppler, wusste ich ein bisschen mehr als andere. Das war quasi mit der Entstehung vom World Wide Web. Und diese Firma hat diesen Auftrag mir gegeben und ich habe mir dann überlegt, was kostet das? Kostet das so eine normale Schülerstunde oder kostet das so viel, wie es vielleicht der Firma wert war? Insofern waren es nicht irgendwie ein paar hundert Euro, sondern ein paar tausend Euro, weil ich irgendwie realisiert habe, okay, der Wert einer Sache ist im Betrachter des Käufers, nicht im Betrachter des Verkäufers. Und dann war die zweite Lesson eigentlich, das Ding skaliert. Wenn ich Search and Replace bei Word, funktioniert ziemlich gut, Firmennamen ausgetauscht, nochmal verkauft. Das war... glaube ich, dann die entdeckte Vorliebe für Skalierung.
Und für Firmenverkäufe?
Naja, das waren keine Firmenverkäufe. Ich habe, ja, B2B-Sales. Wenn du es so sagst, war es B2B-Sales.
Okay, und wie groß war das Ding?
Naja, ich habe, glaube ich, deutlich mehr verdient als meine Mitschüler.
Okay, aber es war jetzt noch nicht so, dass...
Nein, keine richtige Firma. Wir haben ein paar Firmen ins Internet gebracht. Aber das war es dann auch.
Und dann hast du danach aber eine größere Agentur aufgezogen, ne? Oder eine Politikberatung?
Nee, ich fand das ziemlich langweilig. Erstmal bin ich zur Bundeswehr gegangen und habe die Bundeswehr ins Internet gebracht. Also das Thema bundeswehr.de war dann quasi meine Wehrdienstzeit.
Okay.
Wo ich der Bundeswehr Hunderttausende an Euros gespart habe. Ich weiß noch, da gab es eine große deutsche bekannte Beratungsfirma, die Eintragung für Suchmaschinen irgendwie 6.000 Mark verlangt hat. Okay. Und insofern habe ich da war ich ein bisschen helfend auf der Harthöhe, habe dann auch noch die Ehrenmedaille der Bundeswehr bekommen und okay. brauchte zu diesen ganzen Märschen meistens nicht mit. Insofern hatte ich in Bonn eine sehr interessante Zeit. Und dann, das war 96 und 96 ging ja, oder 96 war dann quasi der Wahlkampf in Amerika, 98 war es dann in Deutschland und wir haben Wahlkampf 98 gegründet. Und daraus ist dann Politik Digital entstanden, was bis heute quasi die führende Plattform für Internet und neue Medien ist. Und dieses Jahr feiern wir 20-Jähriges. Also für eine Internetfirma finde ich das gar nicht so schlecht. Ja, zwischenzeitlich hatte ich noch einen Tag studiert in Witten-Herdecke, wo ich dann oft gefragt wurde bei diesem Einstellungstest, warum möchte ich denn studieren? Das war so die Frage, auf die ich mich überhaupt nicht vorbereitet habe. Ich dachte, das gehört irgendwie dazu. Und dann saß ich irgendwann am Nachmittag mit dem Dekan zusammen und er hat gesagt, Herr Hinrichs, Sie haben den Platz. Wir finden toll, was Sie alles gemacht haben. Sie sind genau der Richtige für diese Universität, aber warum wollen Sie studieren? Na, mittlerweile hatte ich so ein bisschen Erfahrung in quasi der Frage und den passenden Antworten. Ich sagte so, ja, ich muss ja Mikro- und Makroökonomik verstehen. Ich muss ja irgendwie eine Bilanz aufstellen, wenn ich mein Unternehmen richtig gründe. Das waren ja alles nur so Prototypen. Und er sagte ja, wir wollen eigentlich, dass die Leute so unternehmerisch rausgehen, wie sie hier reinkommen. Und wissen Sie, so ein Finanzer, den kann man sich auch kaufen. Und das war so ein Moment der großen Erkenntnis. Man muss nicht alles selber können. Man kann auch die Leute einstellen, die vielleicht in den Bereichen, die mir auch nicht so viel Spaß machen, vielleicht noch besser arbeiten und dort drin ihre Berufung sehen als ich, der ja eher so ein Dirigent ist, der alles so ein bisschen kann und aber das Große und Ganze zusammenbringt.
Und dann hast du gesagt, okay, dann gehe ich hier gar nicht erst hin.
Das war dann ein Entscheid, ja.
Und dann bist du wieder nach Hause gefahren und hast überlegt, okay, was machen wir jetzt?
Naja, dann war es noch ein bisschen Politik Digital, was ich dann groß gemacht habe. Und dann war es natürlich irgendwie 98, 99. Das war Internet-Hype pur. Eine Party jagte der anderen. Meistens war ja die A-Runde damals das Geld für die beste Party der Stadt. Ob es jetzt Pixel Park war, ob es Carbon New Media war, PopNet und was es nicht alles gab. Also mit dieser Zeit bin ich irgendwie groß geworden und habe dann viel als Projektmanager bei Lava auch zwischendurch gearbeitet, aber währenddessen immer meine eigenen Firma aufgebaut und daraus wurde dann irgendwann eine Kommunikationsberatung und das war dann mein MBA in Echtzeit, also der schwarze Gürtel in Niederlagen, Fehlentscheidung, der dann am Amtsgericht endete, weil die KfW damals auf die Rückzahlung des Förderkredites bestand und nicht akzeptieren wollte, warum wenig Geld besser ist, als alles zu verlieren. Aber das waren die Förderrichtlinien, entweder Zurückzahlung oder Insolvenz.
Hast du das keine Finanzierungsrunde gemacht für die?
Nein, es gab eine Finanzierungsrunde, da waren Business Angels mit dabei, da war ein VC bei und es war die KfW mit dabei. Und
die hatten Darlehen gegeben, das wollte sie dann zurückhaben, okay.
Genau, und die Argumentation, lieber ein bisschen zurückhaben, aber dafür Geld zurück, ist doch besser als Insolvenz. Insofern haben wir mit relativ viel Geld auf dem Konto Insolvenz angemeldet.
Okay.
Das war dann wirklich eine große Erkenntnis. Ich habe mich dann zurückgezogen und einfach mal aufgeschrieben, welche Fehler ich gemacht habe. Bei 100 habe ich dann die Liste aufgehört, weiterzuschreiben. Das war so ein deprimierender Lerneffekt, dass ich einfach dann gesagt habe, da höre ich einfach mal auf. Und seitdem habe ich das bei jeder Firma gemacht, die ich aufgebaut habe, die ich entweder verkauft habe oder die es heute noch gibt, wie Xing, habe ich immer diese Listen geschrieben, was war gut und was war schlecht, um diese Fehler nicht zu wiederholen. Denn für mich ist ein Fehler erst dann, wenn man ihn zweimal macht.
Und was war sozusagen für den Moment, wenn du dann wieder sozusagen nach dem Zurückziehen wieder zurückgekommen bist und gesagt hast, jetzt mache ich Xing? Oder OpenBC damals, was war deine Inspiration und wo kommt das her?
Ich war in Kuba am Strand und habe The Tipping Point gelesen von Malcolm Gladwell. Ein Buch, was ich jedem nur empfehlen kann. Und ich habe in diesem Buch erkannt, dass ich eigentlich so ein Connector bin. Ich mag Leute kennenlernen, ich mag Leute zusammenbringen. Und das ist einer der Key-Ingredienzien, um etwas groß zu machen. Also du brauchst diesen Typen-Connector. Und da ich immer die Kontakte meiner Kontakte kennenlernen wollte und das in Outlook nicht wirklich möglich war, habe ich dann gesagt, okay, dann müssen wir das irgendwie online machen. Das war 2003, quasi noch im nuklearen Winter des Internets, wo jeder meiner Freunde mir gesagt hat, Lars, warum machst du das nochmal? Wir gehen zurück in die Beratung oder wir gehen studieren. Das Internet ist ja mit dem Platzen der New Economy Blase tot. Und es funktioniert nicht. Also brauchen wir das nicht. Aber wenn du ein Überzeugungstäter bist und glaubst an die digitale Revolution, wenn du Magazine liest, Rewired und viele internationale Bekanntschaften hast, dann wollte ich das nicht aufgeben. Ich hatte immer diese Idee dieses weltumspannenden Netzwerkes, was einfach wichtig werden wird. Und ich fand das cool.
Und dann hast du doch jetzt baue ich einfach, also es war nicht inspiriert von LinkedIn damals oder so, das war komplett.
Nee, LinkedIn hatte in der Tat vorher angefangen, aber war ein völlig anderes Geschäftsmodell. Das war eine Jobbörse mit Lebensläufen.
Und das kanntest du aber also aus der Ferne sozusagen?
Völlig aus der Ferne. Ich habe das noch nie mal als Konkurrenz wahrgenommen. Naja, mittlerweile hat Xing oder hat LinkedIn, glaube ich, alle Features von Xing mittlerweile auch. Dieses tolle Feature, wer war auf meiner Seite, einer der Key-Treiber für Monetarisierung.
Das hast du mir mal erzählt, also das heißt, als du anfingst, war es gar nicht so einfach, die kritische Masse aufzubauen. Ne? Das habt ihr gemacht, indem ihr wirklich auf Events gegangen seid und davon erzählt habt und versucht habt, wirklich Adressbücher auch hochzuladen, damit Menschen bei OpenBC damals mitmachen.
Also was es da für Verschwörungstheorien gibt, das war überhaupt nicht der Fall. Ich habe alle meine Kontakte eingeladen, das waren ein bisschen über 1000 Leute. Und 482 haben mitgebracht. So, und das war der Nukleus eigentlich. Und dann habe ich mehrere andere Multiplikatoren getroffen. Ein weiterer in Hamburg, in München, jemand in Frankfurt. Und die haben einfach alle ihre Kontakte eingeladen. Und das Schöne an OpenBC damals war noch, wir haben uns alle wiedergefunden. Das war sicherlich einer der Erfolgsfaktoren. Nach dem Crash der Dotcoms waren ja die ganzen E-Mail-Adressen nicht mehr gültig. Und plötzlich hat man sich wiedergefunden. Insofern war das quasi das Auffangbecken der geplatzten New Economy-Blase. Und man hat sehr gut gemerkt, sobald man 1% in einer Stadt hat, dann ging es viral.
Aber das heißt, wie hast du diese Daily Active User, wie man heute sagen würde, hinbekommen, hat über dieses Feature, was man sehen konnte, wer das Profil von jemandem von selber anguckt hat?
Das war sicherlich einer der Haupttreiber, plus die Möglichkeit, Leute anzuschreiben und zu sehen, woher kenne ich den eigentlich? Und das Feature, was ich haben wollte, wer sind die Kontakte meiner Kontakte?
Okay, aber das war alles sozusagen deine Idee in deinem Kopf entstanden. Du bist sozusagen der Produktdesigner der Plattform damals gewesen.
Ich war quasi Support, ich war CEO, ich war Marketing, ich war alles in einer Person und hatte eine sehr coole Hamburger Truppe gefunden, ePublica, gibt es heute noch. Und das waren 4 Programmierer und die haben das programmiert.
Und war das aber auch dann irgendwann relativ früh VC, also Investoren dazu genommen, ne?
Also erstmal war die Firma nach 90 Tagen Cashflow positiv. Ist ein sehr schönes Gefühl, nachdem man eine Firma vorher beim Amtsgericht angemeldet hatte. Und insofern hat Xing relativ spät eine Finanzierungsrunde gemacht, also mit Angels. Dann waren die Angels also so böse, weil sie so wenig hatten. Dann habe ich die Bewertung verdoppelt auf 10 Millionen. Und dann nochmal verdoppelt, dass die VCs anklingelten. Aber das Geld haben wir wirklich eher aus bilanziellen Gründen gebraucht, weil die Firma sofort Cashflow-positiv war.
Weil damals auch schon für Abos bezahlt wurde?
Genau, am ersten Tag habe ich 2 Abos abgeschlossen. Das war vielleicht ein tolles Gefühl. Und Abos oder Subscription-Modelle haben ja das Problem, dass sie eine Abgrenzung buchhalterisch machen in die Zukunft. Also wenn ich heute eine Jahresmitgliedschaft verkaufe, habe ich quasi den ersten Monat kann ich buchen, aber die restlichen 11 sind eine Verbindlichkeit auf der Bilanz. Insofern war die Firma quasi tendenziell bilanziell überschuldet und dafür habe ich dann Geld aufgenommen.
Okay.
Also wir haben es nie gebraucht. Auch das Geld aus dem Börsengang haben wir nicht wirklich gebraucht. Und selbst das Geld, was wir vorher mit dem VC eingesammelt haben, half eigentlich nur, um ausreichend Aktien beim Börsengang darzustellen, dass sie nicht so viel kosten.
Okay, okay.
Also Xing hatte schon eine lustige Geschichte.
Also eigentlich das perfekte Geschäftsmodell und die perfekte Geschichte. Und du hast auch irgendwann mal gesagt, du glaubst, dass das so gut war, dass man so ein gutes Businessmodell und so ein gutes Business nie wieder finden wird. Und dass du das nie wieder...
Habe ich das gesagt?
Habe ich mal in einem Interview von dir gelesen, wo du gesagt hast, das war so gut, die Wahrscheinlichkeit, sowas nochmal zu treffen, ist sehr gering oder so, hast du, glaube ich,
gesagt. Ich glaube, ich habe das ein bisschen anders gesagt. Xing war ein Sechser mit Zusatzzahl zehnmal hintereinander. Ein Online-Gewinn zu machen oder Glücksspiel ist eher selten, dass man das hat.
Ja.
Aber ich bin fest der Meinung, dass... Ja, dass ich vielleicht wieder ein Unicorn gerade im Portfolio habe.
Okay, da kommen wir dann darauf zu sprechen. Lass uns mal ganz kurz ein bisschen, OpenBC hat es lange geheißen, habt ihr es umbenannt in Xing? War das Marketing, warum habt ihr es gemacht?
Naja, OpenBC war nicht ein guter Name. Also offen before Christ und das in einer Welt, wo man eigentlich seine Kontakte privat halten möchte, war per se erstmal ein schlechter Name. Aber es gab dann plötzlich auch Success-BC, Gay-BC, Social-BC. Daraus konnte man keine Marke machen. Und dann, ich hatte relativ früh die Namensrechte an Xing.com gekauft.
Also in Weise voraus, oder?
Eine schöne Geschichte nebenbei, wie ich den gekauft habe. Und wenn Leute Domains kaufen wollen, kann ich nur diesen Tipp jemandem empfehlen. Xing.com kam aus dem Jahr irgendwie 94, also war wahnsinnig alt, wenn man mal ganz ehrlich ist. Und derjenige, der Xing.com hatte, war ein Franzose. Und wir haben uns dann irgendwann angenähert. Ich hatte, glaube ich, ihm erst 100 Euro geboten. Er wollte 300.000 haben. Und irgendwie haben wir uns dann auf 70.000 Euro geeinigt. Und ich bin dann nach Paris gefahren. Er rief dann an, dass seine Firma gerade umgebaut wurde. Und insofern mussten wir uns in einer Ballettschule treffen. Also, war ganz skurril. Wir sind an seiner angeblichen Firmenadresse vorbeigefahren. Das war natürlich seine Privatwohnung. Und ich bin mit einem Koffer geflogen. Und in diesem Koffer waren 45.000 Euro drin in bar.
Okay.
Und ich habe ihm dann gesagt, es ist ziemlich einfach. Wir haben zwar 70.000 Euro rausgemacht, aber hier sind 45.000 Euro in bar. Entweder nimmst du das oder ich schließe den Koffer und fahre wieder weg und der Deal ist tot. Ziemlich zirneknirschend hat er diesen Koffer dann aber doch sehr gerne angenommen.
Und dann hat er dir direkt den Outcode für die Domain dann da vor Ort übertragen, oder?
Nein, das gab's alles gar nicht. Ich habe seinen Internic-Handle, war das Internic? Ja, irgendwas in der Richtung, habe ich den Domain-Account bekommen.
Dann hast du das Passwort geändert, dann war es deins.
Na, was meinst du? Ja.
Und das war sozusagen aber schon in weiser Voraussicht oder war das schon während ihr über das Renaming sozusagen nachgedacht habt?
Ja, ich war nie wirklich glücklich mit OpenBC und hätte mir auch nie austräumen lassen, dass es so erfolgreich ist. Und in 2006, Sommer 2006, als wir gerade die Banken mandatiert haben für den Börsengang, habe ich dann irgendwann mal den eröffnet. Ich finde diesen Namen nicht optimal. Ich habe da einen anderen und wir nennen das Ganze um.
Aber der Name ist ja gigantisch mit Crossing und Xing und dieses Ganze. Was soll man da nicht? Keine Werbeagentur, keine, weiß ich nicht, Designagentur oder wie nennt man das so? Alles in deinem Kopf ist okay, wir gehen jetzt auf Xing.
Und damals war es ja noch so, dass man mit Computern nicht gesprochen hat, sondern man tippte. Und Xing kann man sehr gut auf jeder Internet-Tastatur wahnsinnig gut tippen. Ist überall gleich und das hat viele Bedeutungen. Aber wir haben nie gesagt, ist das Xing, ist das Crossing oder sonstiges. Die Community, und ich werde bis heute noch gefragt, was ist eigentlich die richtige Aussprache von dem Firmennamen?
Okay.
Und, also, und du kannst dir doch nichts mehr wünschen, als wenn über deine Marke gesprochen wird.
ganz kurze Unterbrechung. Es ist wieder soweit. Ich möchte mit euch über Matratzen sprechen und zwar nicht über irgendwelche, sondern die beste Matratze der Welt. Natürlich die Casper. Sie wurde mit Besessenheit designt und zu einem schockierend fairen Preis auf den Markt gebracht. Sie kombiniert bekanntlich federnden Latex mit stützenden Memory-Schäumen zu einer preisgekrönten Schlafoberfläche, die nie zu hart oder zu weich ist, sondern natürlich immer, wie könnte es anders sein, genau richtig. 2015 bereits vom Time Magazine zur besten Erfindung des Jahres gewählt. Kostenloser Versand in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und natürlich der Clou, wer es noch nicht weiß, man kann die Casper 100 Nächte Probe schlafen bei sich zu Hause und dann sagen, wenn sie einem nicht gefallen sollte, hier bitte kostenlos abholen und kostenlos zurücknehmen, also mein Geld zurück. Das ist mein Angebot. Ich glaube, ihr werdet sie nicht zurückschicken müssen und wollen. Das Ganze ist nämlich made in Germany und ihr könnt noch 50 Euro beim ersten Kauf sparen über casper.com/omr. Viel Spaß.
Sag mal, und wie viel Umsatz hattet ihr dann gemacht, als ihr in die Börse gegangen seid? Das war jetzt noch gar nicht so richtig, das war 30 Millionen oder 40 Millionen oder sowas, ne?
35 Millionen bei einer EBITDA-Marge von, ich glaube, fast 40%.
Okay. Und dann hast du, und warum Börsengang? Also hätte man das nicht noch länger privat halten können oder so?
Ja, heutzutage denkt man natürlich immer, man kann das so bis zum geht nicht mehr privat halten, aber die Finanzierungskultur damals war eine völlig andere. Und es war auch die einzige Möglichkeit, wirklich internationale Firmen zu kaufen.
Das war der Plan. Du wolltest dann sozusagen international wachsen und wolltest dann das Geld nehmen, um in der Türkei, hast du glaube ich auch in Spanien
genau, Business-Netzwerke zu kaufen. Genau, mehrere Akquisitionen gemacht und ich habe die Firma dann in der Finanzkrise auch geführt und ist bis heute der erfolgreichste Tech-Börsengang seit 2000.
In welchen KPIs?
Faktor vom Ausgabepreis.
Okay, selbst eine, okay, weil die, das ist Zalando und sind schon so hoch rausgegangen, dass das irgendwie gar nicht mehr so machen. Okay, und jetzt mittlerweile ist die Firma ja 1,5 Milliarden wert oder sowas?
Genau.
Aber deine Ägide hat sozusagen geendet, als sie so Firmenwert 160, 170 Millionen war?
Ja, irgendwas in der Richtung.
Und dann habe ich dich schon irgendwie mal vorab so ein bisschen natürlich fies gefragt. Das ist ja, ärgert man sich da? Dann sagst du, nee, warum soll ich mich ärgern? Ich hab ja andere gute Sachen gemacht in der Zeit.
Man muss immer die Motivation verstehen, warum hat man Bock, wieder was Neues auszumachen. Und ich bin so ein Serientäter. Also irgendwann war es dann langweilig. Also ich habe das von null auf Börsentauglichkeit gebracht, dann 2 Jahre geführt. Was willst du eigentlich noch machen?
Ja.
Und die Zeit, die ich am meisten genossen habe, war immer die Zeit, die ich mit Programmierern zusammen verbracht habe. Und im Gegensatz zu Amerika gründen ja die ganzen WHU-Studenten in Deutschland Internetfirmen. In Amerika, gerade im Silicon Valley, sind es alles Engineers. Und diese Ungleichgewichtung wollte ich dann mit Hack Forward auflösen. Und dann habe ich einfach Hack Forward gegründet.
Um halt, das war also ein Inkubator damals auch, der sich wirklich sehr stark an Techies gerichtet hat. Sozusagen.
Ausschließlich Programmiererteams. Und mit einem festen Bewertungsschlüssel, also alles standardisiert. Und das war, wir haben dann 16 Firmen finanziert, 8 davon sind pleite gegangen. Rest wurde entweder mit einem kleinen Loss verkauft und 4 wurden mit Gewinn verkauft. Und 2 Firmen habe ich noch und das sind Sternchen.
Okay.
Sternchen sind für mich eine Firma, die mehr als einmal den gesamten Investitionen mit allen Kosten zurückzahlt.
Oh, kannst du sagen, welche das sind?
YieldKit ist zum Beispiel einer hier, ein Hamburger Unternehmen, ja, das im Performance-Marketing-Bereich erfolgreich ist.
Okay. Und die andere ist das?
Mittlerweile ist es Prezi, weil wir eine Firma in Prezi gemerged haben. Eine in Samba TV ist daraus entstanden. Eine weitere in...
Also Prezi, muss man sagen, ist ja so eine Präsentationssoftware, wie PowerPoint in geil oder in viel...
In der Tat, ja.
Und schon, ich glaube, da ist auch Excel investiert, also schon mittlerweile in ein Global Ding.
Ich war auch Angel bei Prezi, insofern habe ich dann 2 Firmen gerne gemerged.
Aber so generell diese Hack-Forward-Idee hast du dann trotz diesem Track-Record sein lassen?
Na, als ich angefangen habe, gab es keine Accelerators. Das war eigentlich ein neues Wort. Mhm. Und 2 Jahre in diesem Projekt gab es dann irgendwie hunderte von Accelerators und Inkubatoren. Und das war das neue Modewort. Und ich habe dann entweder eine Entscheidung getroffen, also entweder sammle ich jetzt 50 Millionen ein und skaliere das, oder ich konzentriere mich auf die coolen Companies, die ich jetzt schon habe. Und da war es offensichtlich, ja, dass ich einfach die Firmen weiter unterstützt habe, die mir Spaß gebracht haben.
Und du hast irgendwie mir auch vorab schon gesagt, irgendwie, was Xing heute macht, das kommentierst du gar nicht mehr. Das heißt, du hast irgendwie für dich entschieden, nach deiner aktiven Zeit dort, das auch nicht mehr öffentlich irgendwie was zu sagen.
Genau, das war ein Versprechen, was ich Hubert Burda gegeben habe. Ich habe an seinem Mittagstisch bei ihm zu Hause in Grünwald die Firma verkauft oder einen Großteil meiner Aktien, muss ich dazu sagen. Und er ist glücklich, ich bin glücklich. Und was kann man sich mehr wünschen als ein Gründer, wenn die Firma, die man selber gegründet hat, danach noch wächst? In Berlin war das ja eher das Modell, auf dem Hochpunkt zu verkaufen und die Käufer dann im Regen stehen zu lassen. Das war nie meine Idee. Meine Idee war es immer, wieder was Neues zu gründen.
Also no regrets. Ich meine, du hast ja ziemlich viel Upside, wenn man das jetzt mal so hart formuliert, nicht mitgenommen, was man hätte mitnehmen können, rein theoretisch.
Ja, oder ich habe da die Upside woanders.
Genau, dazu müssen wir jetzt leider nochmal kommen. Du bist dann sozusagen Hack Forward, das war das nächste Thema. Dann ist es, wenn man es so recherchiert, in der Öffentlichkeit nicht mehr so klar nachvollziehbar. Ne? Zu Xing-Zeiten, da war total klar, da gab es ständig Presse über dich. Hack Forward war auch relativ öffentlich. Und dann ist das Nächste, was man von dir nachvollziehen kann, wo du zumindest in Hamburg immer wieder in der Öffentlichkeit bist, ist, dass du Immobilien machst und sozusagen tolle Immobilien kaufst und dann sozusagen digitalisierst in besondere Wohnungen mit allen digitalen Features. Appartamento heißt das.
Genau.
Aber das ist ansonsten, was du danach noch machst, Telekom-Aufsichtsrat, hat man mitbekommen, aber dann ist der Tag immer noch nicht rum, weiß ich, weil wir uns jetzt ein bisschen kennen. Aber das, was du sonst noch so machst, hältst du relativ zurück.
Naja, also erstmal sind in der Zwischenzeit noch 2 Kinder entstanden, die ich über alles liebe und für die ich mir auch sehr viel Zeit nehme. Aber es ist in der Tat richtig. Ich habe jetzt eigentlich eine Firmengruppe, da sind mehrere Mehrheitsbeteiligungen drin oder wo ich immer der größte Aktionär bin. Bin quasi aktiver Multiaufsichtsrat bei diesen Firmen, bei der Telekom, bei einer großen Getränkeherstellermarke, die rot ist. Und bei anderen Themen bin ich dabei. Nebenbei investiere ich noch in junge Startups, die Idee haben, alles zu verändern. Also für mich ist eine Investition immer dann spannend, wenn es entweder 0 ist, alles verloren, oder 1, und 1 ist ja meistens ein großer Faktor von 1.
Und sag mal, hilfst du dann, ich meine, oder glaubst du, dass es denn so einfach möglich ist, wenn man so heute sieht, was Leute machen, so diesen Xing-Erfolg, die Wahrscheinlichkeit, das nochmal zu treffen, ist ja auch für andere klein, nicht nur für dich selber, sondern auch für andere.
In 2003, da gab es nicht so viel online, muss man ganz ehrlich sagen. Aber auch damals gab es schon die großen Firmen. Also damals gab es Google schon, damals gab es Amazon, Apple und andere. Ich glaube, dass der Zug B2C ziemlich schnell abgefahren ist. Und der ist auch nicht mehr einzuholen, wenn man ganz ehrlich ist. Der ist 100% in der Hand von amerikanischen Firmen und local Chinese Companies, die WeChat oder andere machen. Gleiches gilt für Indien. Das sind die großen neuen Supermächte. Und ich habe in der Zwischenzeit viel mit Politik gemacht. Ich habe die Kanzlerin längere Zeit konsultiert. Ich habe Internetforen gegründet oder Diskussionsdebatten. Was brauchen wir eigentlich? Und ich bin ganz zufrieden, dass Herr Braune, Dorothee Beer, quasi 8 Jahre, nachdem ich einen digitalen Staatsminister gefordert habe, dann auch heute wirklich in Amt und Würden sind. Die Frage ist nur, was können sie bewegen? Denn viele der Sachen sind bereits abgefahren.
Und hat Frau Merkel dann vorgeschlagen, dass du die Telekom sozusagen im Aufsichtsrat begleitest, oder wie kam das?
Nee, da hat mich René Obermann angerufen, gefragt, ob ich mit dabei sein möchte. Da sei gerade ein Platz frei geworden von BlackRock. Und
also einem größeren Investmentfonds sozusagen?
Ja, dem weltweit größten Investmentfonds. Die sind ausgestiegen und den Platz habe ich dann übernommen. Erstmal gerichtlich bestellt und dann wurde ich mit 99, noch was Prozent auf der Hauptversammlung bestätigt.
Und wie, also du kanntest du René Ullmann schon, oder war das dann, dass er sich fragte, wer ist denn sozusagen da jetzt jemand, der mir helfen kann aus dem Aufsichtsrat heraus? Hat er dich kalt angerufen oder wie kommt sowas?
Er hat mich völlig kalt angerufen. Ich kannte ihn vorher schon, aber das war natürlich eine Möglichkeit, wo ich dann mir überlegt habe, 20 Jahre vorher war ich irgendwie Phone-Freak und habe mich gefreut über Möglichkeiten des CCITT5-Protokolls und dann bin ich Aufsichtsrat der Telekom und ich habe keinen einzigen Tag wirklich bereut. Die Telekom ist ein hochgradig innovatives Unternehmen, weltweit führend in vielen Themen, die Öffentlichkeit vielleicht gar nicht so sehr sieht, sondern ich glaube, die Telekom hat einfach noch keinen die Transferleistung von einem Technologieführer hin als ein Unternehmen, das auch von den Kunden so gesehen wird, ist komischerweise nicht da.
Aber ist das eine Marketingfrage?
Das kann nur die Telekom beantworten und ich nicht als Aufsichtsrat. Ich bin ja kein Sprecher der Telekom. Und ich weiß einfach nur, wenn ich telefoniere und gut durchkomme, ist die Telekom hat einfach das beste Netz. Sieht an der Anzahl der Funkmasten, die viel, viel größer ist als der Wettbewerb. Und wenn man das sieht mit der Amerika-Fusion, Merger oder wie das in der Öffentlichkeit auch genannt wird, ist mittlerweile die Deutsche Telekom nicht nur das führende europäische Unternehmen, sondern auch der beste Attacker im amerikanischen Markt.
Mit T-Mobile.
Der wahnsinnig wächst.
Da gibt es ja die Story von diesem legendären CEO von T-Mobile, John Ledger, der nun selber ein wahnsinniges Marketing macht über seine Person, haben wir auch schon ein paar Mal hier bei OMR gecovert, dass der ganz
Typ ist
anders,
cool.
Ja, absolut, aber er ist ganz anders als deutscher oder als europäischer Manager, der wirklich selber mit rosa T-Shirt und langen Haaren und also mega Social
nicht
Media.
Rosa, da muss ich schon
wieder. Magenta.
Magenta.
Genau, mit Magenta T-Shirt.
Magenta Schuhe, Magenta alles.
Aber genau, und mit riesen Social Media Welle unterwegs ist. Du hast ihn schon ein paar Mal kennengelernt, ne?
Ich habe ihn mal kennengelernt, ja.
Ist sowas in Deutschland vorstellbar, so ein Auftritt?
In Amerika kommst du von Position 5 auf Nummer 3. Da bist du quasi der Uncarrier, der Underdog, mit dem man grundsätzlich sympathisiert. In Deutschland bist du natürlich die größte Telekom-Anbieter. Insofern kannst du gar nicht dieselben Strategien in Deutschland fahren.
Okay. Also auch in der Kommunikation und im Marketing nicht.
Ja.
Sag mal.
Aber Telekom ist ja nur eins der Themen, die ich jetzt mache.
Genau, sag mal, Immobilien, ist das für dich auch so entstanden wie für viele? Man hat Geld verdient und dann realisiert man das Sicherste, ich brauche eine Beimischung, ich brauche irgendwie eine Investmentstrategie für mich selber, dann kommt man irgendwann auf Immobilien. Oder ist, ich meine, du machst ja jetzt nicht so Immobilien, zumindest wie ich das verfolge, nicht so klassisch und kaufst jetzt irgendwie günstig ein und vermietest dann oder so, sondern du machst ja dann schon aus diesen Wohnungen. Wie bist du da, was machst du da so?
Na, die Frage ist, wie das gekommen ist. Also klar dachte ich, irgendwie so eine große Immobilie macht irgendwie Sinn. Und dann habe ich mir in Hamburg in bester Lage eine große Immobilie gekauft. Und dann war es eigentlich a Recipe for Disaster. Also bis zum Kauf dachte ich, super Deal, ab sofort mache ich nur noch Immobilien. Aber dann kam plötzlich das Denkmalschutzamt und sagte, herzlichen Glückwunsch, Sie haben jetzt ein Denkmal, dann darfst du überhaupt nichts mehr machen. Nach Jahren der Streitereien mit Nachbarn, einer Pizzeria und anderen habe ich dann quasi den Nachbarn auch noch gekauft und dann wurde es ein bisschen größer und dann denkt man sich, mein Gott, dieses Internet ist doch eigentlich viel cooler. Das sind so 10 Variablen und dann siehst du relativ schnell, ob es funktioniert oder nicht. Immobilien hast du irgendwie so 200 Variablen mit ganz vielen Abhängigkeiten und Banken, die sowieso nichts Gutes wollen. Und du siehst relativ spät erst, ob es funktioniert oder nicht. Also eigentlich ist es kein sinnvolles Geschäftsmodell. Insofern habe ich mir überlegt, was kannst du alles anders machen? Kannst du vielleicht das klassische Mietprodukt einfach verändern? Kannst du anstelle von Quadratmetern leere Wohnungen Kubikmeter Lebensqualität zum Flat-Tarif vermieten? Und das noch technologisiert. Das Haus ist mit bis zu 10 Gigabit angeschlossen. Es gibt keine Telefonanschlüsse. Wir haben LTE-Verstärker in den Wohnungen. Also ein bisschen anders gebaut. Und ich denke mal, dass dieser Ansatz, das Produkt Immobilie zu verändern, spannend ist.
Und das, also das heißt, das lässt sich gut an. Die Immobilien sind alle weg oder das Haus ist ausgemietet sozusagen?
Der erste Bauabschnitt ist voll vermietet. Der zweite Bauabschnitt ist teilweise schon vermietet, obwohl es noch gar nicht fertig ist, ist eine interessante Zielgruppe im High-End-Segment.
Ich habe schon gehört, irgendwelche Hamburger Profisportler und sowas alles.
Die gibt es auch, ja. Auch in der zweiten Liga.
Ja, genau. Ja, mal gucken, ob sie dann noch in Hamburg bleiben und dabei deine Mieter bleiben.
Ja, und die anderen Firmen kommen im Advertising-Bereich. Also YieldKit ist die eine, die ich eben schon nannte, Impossible Software oder Impossible.io. Wir machen Personalisierung von Video. Sicherlich ein spannendes Feld für die Zukunft, wenn man die Möglichkeit hat, nicht mehr Text und Bilder zu personalisieren, sondern auch Videos. Und das machen wir in Ad-Web-Scale mit Milliarden von Videos, die wir pro Sekunde rechnen können.
Aber sagen wir mal, du bist ja irgendwie auch immer sehr politisch und wenn man so mit dir spricht, du verfolgst ja irgendwas in Hamburg passiert, kennst hier alle Senatoren und Agenden der Leute, bist also, ich nehme mich so als sehr politischen Menschen wahr. Jetzt bist du finanziell unabhängig, hast einen großen Namen oder also bist irgendwie natürlich über den Xing-Erfolg in Deutschland auch prominent geworden auf eine Art. Ist das nicht was dich antreibt, nochmal so eine politische Agenda zu haben oder noch was zu verändern neben den eigenen Investments hinaus?
Ich glaube, ich habe über die Jahre gemerkt, dass Politik nie schwarz-weiß ist. Und ich bin jemand, der schwarz-weiß denkt. Entweder ist es richtig oder ist es falsch. Aber Politik ist halt grundsätzlich grau. Viele Kompromisse führen dann zum Weg. Und ich bin jemand, der ungern Kompromisse schließt. Ich will entweder haben, dass es richtig ist oder dass es falsch. Das sind einfache Prinzipien, die ich mir zu eigen gemacht habe.
Und deswegen auch dein Spruch, Co-Gründer und sowas, kannst du dir gar nicht vorstellen?
Ich habe Erfahrung mit Co-Gründern gemacht und es kann letztendlich nur einer Chef sein. Und zwei Chefs führen in den seltensten Fällen zum Erfolg.
Das heißt, deine Prinzipien, die du da, das ist ja auch irgendwie eine politische Entscheidung zu sagen, nee, ich mach's entweder so, wie ich es möchte oder halt gar nicht.
Das lasse ich einfach mal so stehen.
Ganz kurz Unterbrechung und Hinweis auf die Kollegen von Otto Nova. Richtig dickes Brett, die erste digitale private Krankenversicherung in Deutschland. Das heißt eine App, wo man seine ganze Gesundheit drin administrieren kann, komplett ohne Papierkram. Concierge-Service, wo man rund um die Uhr telefonieren kann zu versicherungsrechtlichen oder gesundheitlichen Themen. Man kann seine Rechnung vom Arzt oder Apotheke einscannen, bekommt gegebenenfalls innerhalb von 24 Stunden sein Geld direkt aufs Konto. Aber das Allerbeste ist, sie sagen, sie haben mit einem sehr zukunftsfähigen Zins kalkuliert, den sie sicher halten können. Und sie bieten als Resultat dessen einen monatlichen Versicherungspreis, Versicherungskosten, die deutlich unter dem liegen, was eine zum Beispiel vierköpfige Familie in der gesetzlichen Versicherung zu bezahlen hat. Das kostet angeblich so ungefähr 850 Euro, sagen die Otto Nova Leute. Bei ihnen kostet dieselbe Familie nur 780 Euro. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Sie sagen auch, wer sich seinen persönlichen Tarif gerne errechnen lassen möchte von Otto Nova, kann man da natürlich machen. Man kann alle offenen Fragen sozusagen nachlesen, man kann sich informieren, viel tiefer als jetzt hier möglich. Unter ottonova.de/omr das E-Book runterladen. Da steht alles drin. Und außerdem, wenn ihr dieses E-Book runterladet, seid ihr automatisch in der Verlosung für Tickets für die Bits and Pretzels Konferenz im Herbst 2018. Also ottonova.de/omr. Unser Freund, häufiger Gast, Frank Thelen, bekannt aus Die Höhle der Löwen, der sagt, diese Krankenversicherung ist ein Gamechanger. Wenn der Frank das sagt, dann muss es doch so sein, oder nicht?
Und sag mal, eine Geschichte, die ich auch, die ich mal fragen wollte, ich habe irgendwie natürlich große Interesse und ja, irgendwo auch Mist, habe ich da nicht dran gedacht, verfolgt, als zum Beispiel Facebook so kurz vor Börsengang stand, da kam die Information raus, dass du schon Facebook-Aktien hältst und ich habe so mitbekommen, du kaufst sehr viel sozusagen Pre-IPO-Shares auf, machst du das immer noch? Kannst du mir erklären, wie sowas läuft?
Es gab eine Zeit lang, wo die Firmen schon sehr teuer bewertet waren und je später ein IPO ist in Amerika, desto weniger haben die Mitarbeiter Chancen zur Liquidität. Die werden ja zum Großteil in Aktien bezahlt und wenn dann jemand kommt und sagt, ich kaufe dir die Aktien ab, dann ist das sofort ein Liquiditätsevent. Weil wir auch alle nicht dachten und damals schwer vorstellbar konnten, dass Facebook mal eine halbe Billion Euro wert ist. Und insofern haben wir die relativ günstig gekauft. Ich glaube, bei zusammen mit den anderen Investoren haben wir, glaube ich, bei 9 Milliarden angefangen zu kaufen.
Und das gab es einen Mittelsmann, der das sozusagen vermittelt hat?
Da gibt es Plattformen wie Second Market, da gibt es individuell Personen, die dann Special Purpose Vehicles aufgebaut haben, die dann Treuhänder waren für diese Aktien. Und ja, das war ganz erfolgreich.
Machst du sowas immer noch?
Du kannst es immer schwerer machen, weil diese Lücke ist selten noch da. Also die Lücke von Pre-IPO zu IPO, da ist die Bewertung kein großer Unterschied mehr. Bei Facebook war es von 15 Milliarden zu 90 Milliarden dann Börsen-IPO wert. Insofern sind das jetzt heute die großen, eigentlich ehemals Hedgefonds, die in diesen Markt jetzt reingegangen sind. Oder große Private Equity Firmen, die quasi diesen letzten Schritt vor IPO noch machen, und das geht dann da um 10-20%. Aber es funktioniert auch nicht immer. Bei Singer haben wir Pre-IPO Aktien gekauft und die waren halt seit dem Zeitpunkt immer under issue price.
Okay. Generell machst du viele Investments so aktuell, also in den USA, also über Deutschland haben wir gesprochen, aber USA, machst du da viele Sachen?
Wenn ich etwas sehe, was interessant ist, dann mache ich das gerne.
Beispiele? Ja.
Ich glaube, N4 ist eins der spannendsten deutschen Firmen,
Marco Berlitz,
die mit dabei sind. Ich hoffe, den hast du demnächst mal im Podcast.
Absolut, ja.
Von dem habe ich wahnsinnig viel gelernt und ich halte ihn für einen der besten Unternehmer, die Deutschland jemals hervorgebracht hat.
Also muss man sagen, Marco Birri ist Disclaimer, wir waren gestern Abend auch zusammen essen, länger gesprochen, hat unter anderem verschiedene Softwarefirmen gegründet und an Yahoo verkauft, schon vor weiß nicht, 15 Jahren, und seitdem
Also Star Office, Star Money, Star Division als Gruppe, Verdisoft, also jetzt hat halt Number 4 oder N4.
Genau, und das ist halt sozusagen jetzt seit vielen Jahren in der Vorbereitung, und jetzt ist es seit einem Jahr ungefähr public, sozusagen SAP für kleine mittelständische Firmen zu entwickeln.
Mit Hardware dazu.
Genau, mit Hardware. Okay, also da bist du investiert, aber sagen wir mal, außerhalb so USA, dass du reist du viel durch die Gegend und guckst dir im Silicon Valley Sachen an, pflegst dein Netzwerk da und so?
Also ich gehe zu den usual Tech Conferences, ob es jetzt TED ist, Founders Forum, NOAA, DLD. Das sind so die Konferenzen, zu denen ich gehe. Das Thema, was mich derzeit am meisten umtreibt, ist eigentlich, wie kann ich Versicherungen digitalisieren? Und das ist so mein aktuelles Steckenpferd, wobei aktuell ist nicht ganz richtig. Ich mache das seit 10 Jahren. Versuchen wir, die private Altersvorsorge zu digitalisieren, und das mit beträchtlichem Erfolg.
Das heißt, da hast du auch eine größere Firma, die das gerade macht?
Es sind jetzt über 100 Leute, mehrere Standorte. Wir haben dieses Jahr, glaube ich, machen wir knapp 2 Milliarden Policen. Wir haben 7 Milliarden Assets under Management, quasi Policen Payout Value auf der Plattform. Und ich glaube, wir sind der ganz klare Gewinner in dem Bereich Digitalisierung der privaten Altersvorsorge.
Warum machst du das so wenig public? Also warum ist das so? Also ich glaube, die wenigsten, viele Hörer werden jetzt überrascht sein, weil man Lars Hinrichs kennt, aber das überhaupt gar nicht zusammenbringt bislang.
Na, gut Ding will Weile haben, bis dann das nächste Einhorn entsteht.
Okay, das heißt, du willst es erst irgendwie kommunizieren, wenn es ein bisschen größer ist.
Also in den Fachkreisen, bei den Versicherungen, bei den Agenten, bei den Sozialpartnern, die neu dazugekommen ist, bei vielen über 1000 Firmen, ist es schon die Standardsoftware überhaupt geworden. Aber Versicherung ist jetzt nicht wahnsinnig sexy, aber eine verdammt interessante Branche, die, ich glaube, nur Öl und Gas ist noch langsamer als Versicherung. Und wenn du Sachen hörst, ob das beim Immobilienbau ist oder in dieser Branche, das haben wir immer schon so gemacht. Das ist der beste Spruch, den du hören kannst, denn dann weißt du, da ist so viel Veränderungspotenzial in dieser Branche oder in dieser Tätigkeit, da muss man einfach angreifen.
Okay, und das hast du dir also auch selber gegründet? Die Idee ist von dir?
Die Idee ist nicht von mir. Ich bin quasi als Investor hinzugekommen und mit dem Gründer, der viele Jahre in diesem Bereich war, über 20 Jahre mittlerweile, haben wir einfach gemeinsam überlegt, was kann man eigentlich digitalisieren? Und dann haben wir so ein Formularportal gegründet, was Marktstandard ist. Und davon ausgehend haben wir uns eigentlich überlegt, welche Prozesse gibt es eigentlich und welche können wir noch digitalisieren? Und zwar nicht als Disruptor, sondern als Partner der Versicherung, als Partner der Agenten, als Partner der Konsumenten, als Partner der Sozialpartner. Insofern ist es ein sehr anderer Approach als vielleicht irgendwelche Fintechs.
Aber ist dann B2B?
Erstmal ist es B2B, ja. Aber ich hatte das Wort Konsumenten eben schon im Hintergrund genommen. Es geht darum, langfristig die Plattform zu sein, die meine persönliche Altersvorsorge managt, egal in welcher Form.
Okay, okay. Das heißt, am Ende wird es dann doch irgendwann ein B2C-Spiel, wo du dann Leute erreichen musst, die diese Plattform dann aktiv nutzen. So.
Wir sind dabei.
Und dann wird es ja spätestens richtig sichtbar und dann wird ja Marketinggeld wahrscheinlich zwingend nötig sein.
Aber ich bin nur Aufsichtsratsvorsitzender, nicht CEO.
Okay, 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 okay. Aber offensichtlich Mehrheitsgesellschafter.
Mir gehört ein beträchtlicher Anteil des Unternehmens.
Und andere schon VC finanziert oder ist das irgendwie noch in Hand der anderen Gründer dann? Oder?
Wir haben schon zweistelligen Millionenbetrag eingesammelt.
Vieles, auch nicht public, auch nicht.
Vieles kam von mir, vieles kam von Privatinvestoren. Ist eine sehr, sehr spannende Firma.
Das heißt, die nächsten Jahre ist dann für dich Fokus unter anderem da?
Ich bin ein Serientäter. Es wird sicherlich nochmal eine Firma geben, die ich hier selber gründe, aber das ist dann vielleicht eher Lifestyle. Also wieder etwas, was ein Problem für mich selber löst.
Und kannst du schon einen Hint geben oder hast du irgendwie schon was im Kopf oder so?
Ich habe was sehr klar im Kopf. Ich habe auch schon die ersten Sketches dafür, aber das hat Zeit, bis die Versicherungsfirma im ruhigen Fahrwasser ist. Und ruhiges Fahrwasser ist vielleicht ein Jahr, vielleicht zwei Jahre, vielleicht drei Jahre. Ideen laufen nicht weg. In der Zwischenzeit perfektioniere ich sie.
Und sag mal, du sagst ja so jetzt mit Blick auf GAFA, du glaubst, dass alle diese großen Firmen, Google, Apple, Facebook, Amazon, dass alle Trillion-Dollar-Companies werden. Also dass alle noch.
Auf jeden Fall. Also es gibt keinen Weg daran vorbei, bei weiteren 3,5 Milliarden Menschen, die online gehen, dass Apple, Facebook, Tencent, Amazon, Google oder Alphabet nicht Trillion-Dollar-Companies werden. Also wenn ich Geld anlegen würde, würde ich immer die großen Plattformen kaufen.
Und du siehst da keinerlei so Facebook-Problematiken, die zuletzt wieder aufgetaucht, also das ist alles nur temporär und saisonal und das in Summe sind die Makroeffekte sind so stark, dass man da bedenkenlos...
Schau dir an, was ist Facebook? Facebook ist ja eine Plattform, die ich mobil nutze. Facebook ist Instagram, Facebook ist WhatsApp. Das sind die Applikationen, die ich täglich nutze. Ich sehe es an meinen Kindern, die lieben Instagram. Die benutzen kein Snapchat. Du kannst gegen Plattformen nicht angehen, weil du hast den Netzwerkeffekt. Und dieser Netzwerkeffekt ist ziemlich einfach erklärt. The Power Law heißt es auf Englisch. Wenn 10 Leute ein Faxgerät haben, macht es wenig Sinn, dass du dir das 11. kaufst. Wenn 100.000 Leute ein Faxgerät haben, Faxgerät ist eine schöne Analogie, weil es es überhaupt nicht mehr gibt, dann hast du eine Möglichkeit, mit 999.000 Leuten zu kommunizieren. Wenn plötzlich 1 Million Leute ein Faxgerät haben, musst du plötzlich ein Faxgerät haben, um mit den anderen kommunizieren zu können. Wir wissen alle, was mit Fax passiert ist, durch E-Mail ersetzt worden.
Okay.
Und diese Netzwerke, diese Verbindung zwischen A und F oder A und C, das kannst du nicht nachbauen. Und insofern gewinnen Plattformen, die mehr als eine Zielgruppe haben. Online-Werbung ist ein gutes Beispiel. Online-Werbung findet zu 90% statt auf Google und Facebook. Und der Rest ist Amazon und ganz viele andere.
Okay, aber sagen wir mal, so ein Apple ist ja was anderes. Das ist ja eigentlich eine Hardware-Firma, oder?
Apple ist eine Plattform mit einem Ökosystem, die alles richtig gemacht haben im High-End-Sektor.
Okay, aber das ganze Geld kommt ja vom Verkauf der Handys, also am Ende, oder?
Ja, aber warum? Weil du das erste iPhone irgendwie hattest, du bist dann irgendwie locked in diesem Ökosystem und warum solltest du denn dann switchen? Warum? Wenn du deine ganze Musik irgendwie da hast, du hast deine ganzen Fotos da, der Desktop ist auch irgendwie ansehnlicher oder die Laptops sind schneller, besser, leichter, cooler, warum willst du da raus?
Okay, also das heißt Anlagetipp für unsere Hörer, wenn jemand was von Netzwerkeffekten versteht, dann ja wahrscheinlich du. Weil du hast ja selbst erzeugt am Ende, ne? Oder selbst festgestellt, wie stark sie sind.
Netzwerke funktionieren.
Ja. Gibt es noch andere Netzwerk-Companies?
Also Netzwerke gleich Plattform. Plattform funktionieren. Und man kann gegen Plattformen nicht gegen angehen.
Gibt es noch andere Plattformen, die man vielleicht nicht so eine Optik hat, wo du sagst, das ist...
Es gibt keine Branche, die auf eine Plattform verzichten kann.
Und können, sagen wir mal, Frage an dich jetzt, so ganz, glaubst du, dass man aus OMR sowas auch machen kann? Dass irgendwie so OMR so eine Plattform sein kann, die Leute verbindet, die auch Netzwerkeffekte entfalten kann?
Ich glaube, Offline-Business ist immer noch anders, aber ihr habt mit OMR bereits eine Plattform geschaffen. Es ist eine internationale Marke, die Leute kommen gerne hin. Es ist ein völlig anderer Ansatz als Demexco. Das ist quasi die andere große Messe. Und es, letztendlich entscheiden die Betreiber zusammen mit den Teilnehmern, was die bessere Plattform ist. Mhm. Und das eine wird gewinnen, das andere wird sterben.
Aber also so Login zu schaffen, dass man irgendwie die Leute, also eigentlich ist das ja das, was auch Medienmarken machen. Die Leute erreichen, Kundenzugang irgendwie haben und versuchen, die Leute bei sich zu behalten. Das war ja schon, ist ja traditionell immer schon so ein Thema gewesen. Jetzt machen das Technologiefirmen, ne?
Also TED ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Eine Konferenzmarke, die über 30 Jahre alt ist, die verkaufen keine Tickets, die verkaufen eine Mitgliedschaft. Und das ist sicherlich der Ansatz, den ihr mit OMR auch verfolgen werdet, dass der Event ein Teil ist, für den ich zwar bezahle, aber letztendlich kaufe ich eine Mitgliedschaft, um 365 Tage im Jahr mit der Community zu kommunizieren.
Okay, Strategietipp. Ja, sehr gut. Ja.
Du, alles, was digital sein kann, wird digital werden. Das ist völlig klar. Jeder Businessprozess, der sich wiederholt, wird durch Artificial Intelligence abgelöst werden. Und wir leben nun mal in einer exponentiell wachsenden Welt. Technologie wächst exponentiell, Geschäftsmodelle wachsen exponentiell, weil einfach die Masse mittlerweile da ist. Und diese Netzwerkeffekte oder dieses Verdopplung alle x Monate, alle 18 Monate, wird weiterhin anhalten.
Heißt für dich, also oder was leitest du daraus ab? Also jetzt sagen wir mal, deine eigenen Investments hast du gesagt, aber noch irgendwelche, bist du da mal ganz makro betrachtet positiv auf Deutschland? Bist du bullish auf Europa? Wie siehst du so da die Welt?
Steven Pinker hat in seinem neuesten Buch gerade sehr schön illustriert, warum die Welt besser geworden ist in den letzten 30 Jahren. Child Mortality ist runtergegangen, Lebenserwartung ist hochgegangen, Average Income ist hochgegangen. Also die großen Themen, auch die Anzahl der Kriege ist runtergegangen, lustigerweise, obwohl die Nachrichten voller schlechter Nachrichten sind. Die fundamentalen Fakten, bis auf den Klimawandel, sind besser geworden. Ich bin Berufsoptimist.
Auch für Deutschland, auch für Europa.
Ich bin jemand, der in Chancen denkt, nicht in Risiken. Ich denke in Möglichkeiten und nicht, was könnte schiefgehen. Ich bin jemand, der in Plan A denkt und wenn Plan A nicht funktioniert, gibt es halt einen neuen Plan A. Das Denken in verschiedenen Plänen am Anfang macht mich sowieso wahnsinnig.
Alles klar. Ja, ich bin auch Berufsoptimist. Insofern freue ich mich, dass sozusagen jetzt das nochmal hier von dir zu hören.
Aber bevor wir enden, möchte ich dir ein großes Kompliment machen. Philipp, was du hier in Hamburg geschaffen hast, mit Online-Marketing Rockstars, aus einer Firma, die, wie ich feststellte, irgendwie 60 Mitarbeiter hatte und nicht irgendwie 10. Ich weiß gar nicht, wie ich auf diese törichte Idee gekommen bin, dass hier nicht so viele Leute sind. Aber du bist wirklich ein Vorzeigeunternehmer und das ist immer das Wichtigste. Du musst eine Sache aus Leidenschaft machen. Und nur wenn du deinen Job liebst, wirst du gut sein. Wenn du aufhörst, besser zu werden, wirst du irgendwann nicht mehr average sein. Und das kannst du nur, wenn du Leidenschaft hast für etwas, was dich begeistert. Und das zeigst du mit Online-Marketing Rockstars jeden Tag. Diese Erweiterung um Podcasts und was ihr alles unter des Jahres noch macht mit diesen Reports, von denen ich auch keine Ahnung hatte, dass es die gibt. Ich bin schwer beeindruckt und danke dir für dieses Gespräch.
Vielen, vielen Dank. Wow, also das hier ist natürlich mega geil. Ich danke dir sehr. Gib mir Motivation. Und ja, ich hoffe, unsere Hörer haben Spaß an unserem Austausch. Vielen Dank.
Rock on.
Alles klar. Ciao, ciao.
Bevor alles vorbei ist, Hinweis in eigener Sache. Wir haben wie jeden Monat einen neuen OMR-Report geschrieben. Und zwar diesmal zum Thema Instagram-Marketing. Das hatten wir schon mal. Es gibt eine neue Fassung mit allen möglichen neuen Informationen, insbesondere auch für Business. Also wer was über Instagram wissen möchte, wir haben jetzt das aktuellste, heißeste Wissen sozusagen im neuesten Report. Auf 118 Seiten geht es um Tools, Kampagnen, Best Practices, Checklisten, Leitfäden für die Budgetplanung, Community Management. Es gibt Interviews mit verschiedensten Instagram-Top-Anwendern von Beiersdorf, von Etsy, von Outlet 46 und so weiter. Einfach mal nachschauen, omr.com/report.